Das ist der Stammtisch vom RefLab.
Und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen. Herzlich willkommen zum Stammtisch. Ich sitze hier mit zwei Stefan. Der eine Stefan kennt ihr schon.
Den muss ich mir
vorstellen. Der andere Stefan ist der Stefan Kube, unser Gast. Er leitet das Ökumenische Forum für Glauben, Religion und Gesellschaft in Ost und West. Und weil das so kompliziert tönt, heisst es einfach G2W. Der Stefan ist Theologe und sehr ein profunder Kenner von der orthodoxen Welt. Und über die orthodoxe Welt, die jetzt ja wegen dem Krieg in der Ukraine sehr viel geschrieben wird, wenn wir uns unterhalten. Die orthodoxe Welt hoffentlich auch ein bisschen besser verstehen.
Ja, genau. Darum ist der eine Stefan sehr froh, dass der andere Stefan heute da ist. Weil ich kann da gerade eine kleine Offenbarung gesagt machen. Trotz Theologiestudium und allem drum und dran habe ich ganz, ganz wenig Ahnung über die orthodoxe Welt. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen das Mainstream-Wissen, das die meisten haben. Und wenn wir heute über die Frage reden, was Religion in so einem Krieg kann leisten kann, dann spielt sich das bei mir immer zwischen so Hauptprotagonisten ab, quasi so ein bisschen die religiösen Superstars. Oder auf der einen Seite der Kirill, der für die orthodoxe Kirche in Russland steht, also der Moskauer Patriarch. Auf der anderen Seite der Papst Franziskus, wo man immer wieder sagt, ja, jetzt könnte doch mal deutlicher werden, jetzt könnte doch mal richtig seine Meinung auch kundtun. Ich nehme an, Stefan, du nimmst das sehr viel differenzierter wahr, du hast dort viel mehr Hintergrundwissen. Was sind so die ersten Sachen, die dir in den Sinn kommen, wenn du darüber nachdenkst, was Religion in so einem Konflikt kann leisten?
Ja, erstmal danke euch beiden für die Einladung heute Morgen hier. Ich denke, das wisst ihr auch, dass Religion immer diese zwei Seiten hat. Sie kann natürlich enorm positives, friedensförderndes Potenzial haben, aber auch ein enorm destruktives, auch konfliktverschärfendes Potenzial. Und ich denke, das sehen wir jetzt auch wieder bei dem Krieg in der Ukraine. Ich will vielleicht gern beginnen mit der positiven Seite. Also was können Religionen, was machen sie auch ganz konkret momentan in der Ukraine? Die Ukraine, das wissen wahrscheinlich viele nicht, ist ein sehr multireligiöses Land, mehrheitlich schon orthodox. Laut jüngsten Umfragen sagen etwa 60% der Bevölkerung, ja, wir bekennen uns zur Orthodoxie. Aber daneben gibt es auch griechisch-katholische Christen, römisch-katholische Muslime und Juden. Und all diese verschiedenen Kirchen- und Religionsgemeinschaften sind verbunden in dem sogenannten allukrainischen Rat der Kirchen und religiösen Organisationen. Das ist wie so eine Interessensvertretung dieser Religionsgemeinschaft gegenüber Staat und Kirche. Und dieser Rat hat auch schon 2013, 14 auf diesem Maidan, auf dieser Revolution der Würde, eine große Rolle gespielt, mit Erklärungen an die Öffentlichkeit gewandt und jetzt im Krieg auch wieder. Dass sie halt zusammen im Prinzip Botschaften an die Bevölkerung, aber auch an uns im Ausland, an westliche Zuhörer wenden. Und das finde ich erstmal eine positive Leistung, dass da die Kirchen und Religionen vor Ort zusammenwirken, zusammen versuchen, Menschen zu helfen, die vor Bomben fliehen, indem man halt Gotteshäuser öffnet, indem man auch zusammen versucht, humanitäre Korridore zu organisieren, dass da Religionsoberhäupter oder lokale Bischöfe, Geistliche gesagt haben, wir bieten an, wir begleiten so einen humanitären Korridor, Busse, auch stadtstaatlicher Vertreter. Also das ist, glaube ich, eine enorm positive Leistung vor Ort, neben dieser ganzen Versorgung von Flüchtlingen. Und daneben gibt es jetzt auch schon erste Projekte wissenschaftlicher, theologischer Art. Es gibt ein Projekt Ethos, wo sich Theologinnen und Theologen aus verschiedenen Kirchen zusammengeschlossen haben und im Prinzip Beiträge veröffentlichen, Essays, Reflexionen, wie sie den Krieg erleben, welche Fragen das bei ihnen aufwirft. Also auch auf dieser Ebene läuft ungemein viel.
Und wir mal ein bisschen grundsätzlicher, wie gross, würdest du sagen, ist die Klammerkraft oder überhaupt die Kraft noch von der religiöse Organisationen in der Ukraine? Also ist das eine postsowjetische, sehr säkulare Gesellschaft oder eine, die doch noch religiös prägt ist.
Also ich habe gerade diese erwähnt, das sind laut der letzten Umfrage, die ist vom November 2021 von dem Razumkov-Zentrum, also einem sehr anerkannten soziologischen Forschungsinstitut in der Ukraine, laut der sich 60% zur Orthodoxie bekennen. Weil man muss, glaube ich, sehr differenzieren, das sieht man auch in der Umfrage, zwischen dem Bekenntnis zu einer Kirche bzw. Religionsgemeinschaft und der wirklich praktizierten, gelebten Religiosität im Alltag. Wenn man dann sieht, wie häufig die Leute jetzt sagen auf die Frage, gehen sie in den Gottesdienst, in die Liturgie, ist das fast eher unsere westlichen Verhältnisse. Es gibt Regionen in der Ukraine, gerade im Westen, wo die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche, das ist eine Kirche, die hat ihren Liturgien ostkirchlichen Ritus, hat sich im Lauf der Geschichte Rom dem Vatikan unterstellt, also ist im Prinzip eine Kirche, die östliche Liturgie feiert, aber zur katholischen Weltkirche gehört. Und in dieser Region in der Westukraine, wo die Kirche besonders stark ist, da gibt es noch Strukturen, was wir bei uns vielleicht aus den 50er, 60er Jahren noch kennen, wirklich volkskirchlich geprägt. Also auch wirklich ein Milieu, wo das noch sehr, sehr stark ist. Aber es gibt auch andere Regionen in der Ukraine, wo es sehr säkular ist, auch wo der Anteil bei dieser Umfrage auch ein Drittel ist. Wir bekennen uns zu keiner Religionsgemeinschaft mehr.
Jetzt hast du so ein bisschen gezeigt, schon mal so mit einem ersten Einblick, wie differenziert und vielschichtig das ist. Also, dass wir es gar nicht nur mit verschiedenen orthodoxen Kirchen zu tun haben, sondern auch mit verschiedenen Religionen, die zusammen kommunizieren, die zusammen Stellung beziehen. Wenn wir jetzt so ein bisschen die negative Seite anschauen, oder das, was vielleicht die Religion eher gefährdig ist innerhalb von diesem Konflikt, dann kommt mir natürlich wirklich so eine Verbindung zwischen Religiosität und Nationalismus, zwischen einer Werthaltung, die irgendwie dann auch jetzt eine Abwehr ist gegen dekadente Westen, gegen den ganzen moralischen Zerfall, der da ist, und irgendwo Religion nachher so wie zu einem Lackmustest wird, ob man eigentlich auf der richtigen Seite steht oder nicht. Aber höchstwahrscheinlich ist das wieder viel zu wenig differenziert. Und ich merke es schon selber, wenn ich am Reden bin, würde mich wundern, wie du das einschätzt und wo du auch Gefährdungspotenzial siehst von Religion.
Also um es ganz klar zu sagen, wir haben es jetzt bei diesem aktuellen Krieg in der Ukraine natürlich um keinen Religionskrieg zu tun. Aber es gibt, und da hast du schon einen Punkt, eine religiöse Dimension in diesem Konflikt. Also wo Religion zumindest eine konfliktverschärfende Rolle spielt. Das betrifft jetzt nicht in erster Linie die Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Ukraine, sondern um den zweiten Staat in dem Konflikt, nämlich Russland. Wenn man sich anschaut, am 21. Februar, als Wladimir Putin ja die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anerkannt hat, am 21. Februar, also drei Tage bevor der große Einmarsch in die Ukraine stattgefunden hat, war ein Punkt in seiner infamen und mit halbwahrheiten Lügen durchtränkten Rede genau das, was er gesagt hat: Wir müssen da eingreifen, weil die Gläubigen der ukrainisch-orthodoxen Kirche, also eine der beiden orthodoxen Kirchen in der Ukraine, die dem Moskauer Patriarchat untersteht, die wird verfolgt, angeblich verfolgt, und deshalb müssen wir da eingreifen, um denen zu helfen. Das heißt, er hat da schon ein religiöses Motiv verwendet, um quasi den Angriff zu rechtfertigen. Das war bisher nur die staatliche Seite. In den ersten Tagen, zwei Tagen, kam von der kirchlichen Seite, also vom Moskauer Patriarchat, von Patriarch Kirill, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, erst einmal Schweigen. Aber danach hat er auch quasi in den Predigten der Fastenzeit, das orthodoxe Osterfest ist da jetzt in ein paar Tagen, also eine Woche nach unserem westlichen Osterfest, das heißt, die beiden Fastenzeiten waren parallel, und er hat quasi wirklich in all seinen Predigten zu jedem Fasten und das noch gesteigert. Auch dieses Patriarch Kirill, auch dieses Narrativ aufgenommen von der angeblichen Verfolgung der orthodoxen Gläubigen in der Ukraine. Und das liegt natürlich auch nahe. Wir kennen das aus den Religionen, natürlich diese Opferterminologie, das kann man sehr schnell auch religiös aufladen und auch sehr destruktiv dann aufladen. Und ich denke, da sieht man halt diese konfliktverschärfende Rolle, wo es jetzt aus theologischer Sicht sehr genau hinzuschauen gilt, wie gehen wir damit um?
Also wir haben ja miteinander geredet, als ich für einen Artikel recherchiert habe im Reformiert, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Und dort hast du gesagt, dass der Kirill eigentlich so ein bisschen zurückhaltend ist in letzter Zeit, dass er auch das Narrativ von der russischen Welt, wo die Ukraine ja angeblich dazugehört, nicht mehr so bedient, auch aus Angst, eben die beiden Kirchen, die du erwähnt hast, die in der Ukraine sind und an ihm unterstellt sind, die auch zu verlieren, also dass die quasi sich gegen Kiew orientieren und sich von Moskau distanzieren. So Bewegungen gibt es ja jetzt auch. Und du hast vorher gesagt, er hat am Anfang geschwiegen, also weiterhin zurückhaltend. Also was würdest du sagen, wer treibt da wen eigentlich an? Also ist der Putin getrieben von religiösen Kräften in seinem imperialen Wahn, sage ich jetzt mal? Oder ist der Kirill einfach unter den Knuten vom Kreml und hat dann halt hintendrein auch noch müssen zeigen, dass er zum Putin steht?
Also ich halte schon Kirill und die Kirchenführung insgesamt der russisch-orthodoxen Kirche für einen eigenständigen Akteur. Mhm. Ich würde oder wüsste nicht, hätte er jetzt, kann man nur im Konjunktiv sagen, hätte Kirill oder andere von der Kirchenleitung in den ersten Tagen des Krieges irgendwas kritisch über Putin gesagt. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss auf Putin gehabt hätte, aber es hätte zumindest die Glaubwürdigkeit der Kirchenleitung natürlich enorm verbessert, zu sagen, wir stehen mit unseren eigenen Gläubigen in der Ukraine. Man muss sich das ja einfach wirklich so vorstellen, dass quasi diese eine orthodoxe Kirche in der Ukraine ja immer wieder an Kirill als dem eigenen Oberhaupt appelliert. Bitte sag was, versuche auf die russische Staatsführung.
Denn ihre Kirchen werden ja bombardiert.
Genau, es werden vor allen Dingen deren Kirchen bombardiert. Also jetzt gestern kam die neueste Zahl raus, dass 98 Gotteshäuser in der Ukraine beschädigt bzw. komplett zerstört seien durch den russischen Angriff. Das sind vor allen Dingen Gotteshäuser im Osten der Ukraine. Dort leben vor allen Dingen russischsprachige Völker. Das ist ein regionaler Schwerpunkt dieser Moskau-Orthodoxen Kirche. Das heißt, mehrheitlich werden diese Kirchen zerstört. Und wenn so in Anführungszeichen Befreiung aussieht, glaube ich, dann möchte keiner von uns befreit werden. Und ich glaube, ich greife es nochmal aus, was Stefan gerade in der Frage vorher gesagt hat, weil du ja so gefragt hast, dieses Verhältnis Religion, Nation, Nationalismus. Das Problem ist vielleicht gar nicht so sehr dieses Konzept der russischen Welt, was du jetzt gerade erwähnt hast, Felix, was sehr, sehr schillernd, auch sehr schwammig ist die letzten Jahre, was Kirill auch dann seit 2014, seit der Annexion der Krim eigentlich nicht mehr groß erwähnt hat. Das grundlegende Problem ist, dass sowohl die Staatsführung wie die Kirchenführung, aber auch Großteile der russischen Gesellschaft bis heute nicht verwunden haben, dass es einen souveränen ukrainischen Staat gibt mit einer eigenständigen ukrainischen Nation und auch zu sagen, dann gibt es auch eine eigenständige orthodoxe Kirche. Das muss ja nicht automatisch mit Nationalismus in Verbindung gebracht werden. Ich meine, auch wir sind gewohnt, dass in der Schweiz die Kirchen als Kantonat Landeskirchen da sind, wo jede auch ihre regionalen Eigenheiten hat und darauf pocht natürlich, wir möchten jetzt nicht alle Kompetenzen an die EKS abgeben. Und ich glaube, das kann natürlich immer zu viel werden, in auch, dass sich solche lokalen Kirchenstrukturen national aufladen. Aber ich denke erst einmal, dass das Bestreben zu sagen, also wir möchten auch eine lokal eigenständige Kirche haben, um über unsere Belange selbstständig zu entscheiden, sollte uns in der Schweiz ja erstmal vertraut und bekannt vorkommen. Mhm. Also
aber ist das nicht das grundlegende Problem? Eben, du bist ja auch ein Kenner vom Balkan, also Ex-Jugoslawien, dass immer nationale Identität und Identifizierung mit religiöser Identität gekoppelt wird. Also wie wenn ich im ex-jugoslawischen Raum serbisch bin, dann bin ich automatisch orthodox. Also es gibt keinen orthodoxen Bosniak zum Beispiel. Und das, was du jetzt beschreibst vom Kirill im Denken, ist ja sehr ähnlich. Also man kann quasi nicht russisch orthodox sein, aber sich ukrainisch fühlen. Also sich eine nationale ukrainische Identität haben und zugleich religiös russisch orthodox sein. Also dass das irgendwie wenig ja, zusammen funktioniert.
Es ist natürlich ein wenig anders, wenn man es jetzt vergleicht, die Situation in Südosteuropa und jetzt in Russland und Ukraine. In Ex-Jugoslawien war es ja wirklich so aufgrund bestimmter historischer Prozesse, dass sich nationale und religiöse Konsenszugehörigkeit quasi eins zu eins, was heißt, alle das Serben sind so orthodox, Kroaten und katholisch.
Sind immer schief, das stimmt.
Und jetzt haben wir im Prinzip ja, wo sowohl in der Ukraine die Bevölkerung mehr orthodox ist, wie in Russland auch. Das heißt, amtlich kämpfen orthodoxe Glaubensgeschwister gegeneinander, aber nicht, Gott sei Dank, nicht diese Aufladung, was es noch mal viel schwieriger gemacht hat, wie in den 90er Jahren in Ex-Jugoslawien, dass halt quasi das fast deckungsgleich ist. Ich denke, wo man eher diesen Vergleich immer sehen kann, dass bringt mich auf eine Anfangsfrage zurück, dass immer es dann sehr gefährlich ist, wenn auch Kirchen anfangen, über Verfolgungssituationen, Opferdiskurse zu reden, weil es ist in der religiösen Sprache tief, tief drinne und das kann man sehr leicht, sehr destruktiv verwenden.
Mhm. Stefan, das nimmt mich jetzt Wunder, du hast gesagt, der Putin in der Rede am 21. Februar hat das so stark gemacht, dass er eigentlich gesagt hat, es gibt da verfolgte Teile von Glaubensgeschwistern, eigentlich, wenn man so sagt. Jetzt, wenn man in die Ukraine schaut heute, könnte man dann sagen, tatsächlich gibt es unter diesen Glaubensgeschwistern markanten Teil, irgendwie einen signifikanten Prozentsatz, wo wir sagen, jawohl, ist zwar jetzt blöd, dass Krieg ist, aber wir fühlen uns tatsächlich befreit. Also jetzt kommt tatsächlich jemand, der uns befreit. Also hat Religion dort die Bindungskraft oder ist das einfach ein reines Herbeigerede, das überhaupt nicht empirisch irgendwo sichtbar ist?
Also vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Wie gesagt, Putin hat dieses Narrativ verwendet zur Begründung des Angriffes von Patriarch Kirill, gibt es das auch. Wenn wir uns jetzt die Jahre vor dem Krieg anschauen, es gab natürlich 2013, 2014 die Revolution auf dem Maidan. Dann gab es den neuen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, der das ja auch stark vorangetrieben hat, dass es eine eigenständige ukrainische orthodoxe Kirche gibt. Natürlich auch zur Festigung, das muss man sagen, als Politiker zur Festigung eines selbstständigen ukrainischen Staates, ja. Nation. Er hat damit auch dann Wahlkampf betrieben, wie wir alle wissen, dann doch gegen Volodymyr Zelensky verloren 2019. Aber es gab natürlich auch von der Seite eine Beeinflussung. Und in diesem Zuge dieses Prozesses gab es auch zwei Gesetzesprojekte, die natürlich schon zweischneidig gewesen sind, die man halt gesagt hat, man will im Prinzip alle religiösen Organisationen in der Ukraine verbieten, deren Hauptsitz in einem sogenannten Aggressorstaat ist. Und das war natürlich klar, das zielt eindeutig auf Moskau und in dem Sinne auf die ukrainische orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchat. Es gab da natürlich Proteste von dieser orthodoxen Kirche in der Ukraine, von der Kirchenleitung in Moskau, aber auch von internationalen Organisationen, die im Prinzip Religionsfreiheit und Menschenrechte beobachten. Ja. Zelensky hat das Projekt dann wieder auf Eis gelegt. Jetzt gibt es im Krieg natürlich, man sieht, die Emotionen zu Recht gehen hoch, gibt es wieder dieses Vorhaben, das zu verbieten oder zumindest zu sagen, diese ukrainische orthodoxe Kirche, die bisher noch dem Moskauer Patriarchat kirchrechtlich untersteht, sollte alle Verbindungen kappen. Also diese Projekte gibt es weiter und es gab in der Vergangenheit 2018/19 ist die zweite große orthodoxe Kirche in der Ukraine entstanden, die orthodoxe Kirche der Ukraine, die von dem ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel die kirchliche Unabhängigkeit, theologisch gesprochen Autokephalie, bekommen hat. Und nach dieser Gründung 2019 gab es Gemeindeübertritte von der zu Moskau gehörenden Kirche zu der neuen orthodoxen Kirche. Ja. Und auch da gab es Berichte, dass das teilweise mit Gewalt abgelaufen sei, dass auf einmal Gläubige, es gab meistens oder häufig Kirchengemeindeversammlung und dann wurde per Mehrheit entschieden, dass auf einmal Gläubige da in Anführungszeichen gekommen sind, die nie vorher der Liturgie war, auf einmal so eine Mehrheit. Das heißt, ja, es gab diese Einzelfälle. Man muss das, ja, es gab keine Kampagne, aber quasi medial hat das Moskauer Patriarchat und auch diese andere orthodoxe Kirche in der Ukraine das so dargestellt, ob es eine massive Kampagne dagegen gibt. Das ist übertrieben. Man hat diesen Diskurs auch viel zu sehr übertrieben, zu sagen, eine Verfolgungssituation. Das zur Vorgeschichte. Deine Frage war jetzt, wie reagieren jetzt im Prinzip die Menschen in der Ostukraine? Es fühlt sich kein Mensch befreit. Also wenn man auch Reportagen liest aus Kharkiv oder auch aus Odessa, wo in der Vergangenheit, wir waren selber noch 2018 auf einer Studienreise mit G2W dort, wo immer die Verbindung zumindest zu Russland im kulturellen Bereich sehr hoch gehalten wurde. Viele russische Schriftsteller waren in der Vergangenheit da. Man hat nicht gesagt, wir wollen zu Russland gehören, aber es war zumindest auf einer kulturellen Ebene oder eine Verbundenheit spürbar. Und selbst wenn man da jetzt Berichte von Reporterinnen und Reporter vor Ort sieht, ist das sehr eindeutig. Wir wollen zur Ukraine gehören. Also es ist die Ironie der Geschichte. Wahrscheinlich hat Putin und Kirill das meiste zur ukrainischen Nationswerdung beigetragen, weil sie im Prinzip wirklich auch, weil es war ja auch bei uns in den westlichen Medien, konnte man das noch 2013, 14, aber auch jetzt noch immer verfolgen, bis vor dem Krieg, dass ja viele auch bei uns noch gesagt haben, ja, aber man muss da, es ist wirklich im Konjunktiv diese zweite und der Ukraine im Westen und im Osten, die russischsprachigen, klar ist die erste Sprache im Osten der Ukraine ist russischsprachig, aber es wäre eine falsche Wahrnehmung von uns, dass sie deshalb zu Russland gehören wollen. Und auch da ist ja, kann man die Schweiz ja als Beispiel nehmen. Auch wir haben vier Sprachen, also mindestens vier anerkannte Landessprachen im Land, aber uns käme ja keiner auf die Idee zu sagen, die Französischsprachigen, weil sie französischsprachig sind, sollten sie zu Frankreich gehören. Ja. Und das macht man im Prinzip ja dann häufig, wenn man von dieser angeblichen zweiten Ukraine spricht.
Ja. Die Rechnung ist ja schon eigentlich mit der Annexion von der Krim nicht aufgegangen, oder? Also das hat ja auch eher dazu geführt, dass Kiew gestärkt worden ist, politisch auch, oder? Also dass der Zusammenhalt immer grösser worden ist.
Also natürlich ist dann gestärkt worden, das auch 2013, 2014 schon gesehen, dass es ja Moskau noch relativ leicht die Krim annektieren konnte, aber dann diesen entfesselten Krieg, also das muss man immer noch unterstreichen, der Krieg hat nicht am 24. Februar 2022 angefangen, sondern seit 2014 befindet sich die Ukraine im Krieg mit diesen sogenannten Volksrepubliken und Luhansk und Donetsk, was natürlich auch mit Regie von Moskau diese Separatisten hier ausgerüstet worden sind, aber dass auch da ja Prinzip schon 2014 der Plan nicht aufgegangen ist, es sind niemals die gesamten beiden Oblaste, Luhansk und Lugansk, also die Provinzen, Regionen im Osten quasi den Separatisten in die Hände gefallen, sondern nur ein Teil, weil auch da schon ein Großteil der Bevölkerung gesagt hat, also nein, wir möchten da nicht dazu hingehören. Und man kann schon sagen, es war innerukrainisch auch immer jetzt seit 2014 bis zum Kriegsausbruch ein heiß diskutiertes Thema. Es gab ja dieses Minsker Abkommen, Fahrplan, wie man irgendwie versuchen wollte, diese Gebiete im Osten der Ukraine, dass sie wieder in die Ukraine integriert werden können. Auch das war innenpolitisch immer heiß umstritten, was aber dann ein Anzeichen dafür ist, dass die Ukraine eine funktionierende Demokratie ist. Es war nicht einfach so, dass Zelensky hätte sagen können, dass das ist der Weg. Er hat bei seinem Wahlkampf 2019 das eigentlich sehr stark gemacht, zu sagen, es ist eine wichtige Aufgabe, ist es da Frieden zu schaffen. Er dachte selber immer anfangs wahrscheinlich wirklich geglaubt, er müsste sich nur mit Putin irgendwie zusammensetzen und dann könnten sie das lösen. Das ist, wie wir alle wissen, gescheitert. Aber auch dafür hat er viel Kritik in der Ukraine einstecken müssen. Wenn man sich anguckt, die letzten Umfragen von vor dem Krieg, von Januar, wer sein Gegenkandidat, Petro Poroschenko, hätte da mehr Zuspruch gehabt. Also das heißt, heute sehen wir natürlich immer Zelensky zu Recht, natürlich auch durch seine, ist er wirklich auch zu einer Ikone medial geworden, durch seine Ansprachen in diverse Parlamente, dass er da eine sehr gute, auch eindrucksvolle Rolle natürlich spielt und wahrscheinlich den medialen Wettkampf gegen Putin haushoch gewonnen hat. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er quasi noch vor Kriegsausbruch sehr überhaupt nicht irgendwie einen Anführungszeichen Heldenstatus in der Ukraine gehabt hat. Aber auch das, finde ich, spricht ja wirklich eher für demokratische Reife, dass man da wie nicht jemand auf ein Podest hebt, sondern einfach es ist verschiedene Lösungsvorschläge und Debatten gibt.
Am Anfang hat der andere Stefan den Papst Franziskus als zweiten Popst da von der
mediale grosse Figur.
Franziskus wird ja jetzt ein bisschen vorgeworfen, er sei eben zu wenig klar.
Zelensky bittet ihn ständig, er soll doch nach Kiew kommen.
Genau, oder? Also er scheucht sich davor, auch Russland klar zu benennen als Aggressor. Jetzt ist die Frage, spielt da noch die alte wertkonservative Achse Rom-Moskau oder hofft der Vatikan irgendwie als Träger von stiller Diplomatie irgendwas zu erreichen?
Also ich glaube, das Letzte von deiner Frage. Ich würde jetzt nicht, das mag vielleicht für manche im Vatikan auch eine Rolle spielen, diese gemeinsame wertkonservative Agenda, aber ich glaube nicht für Papst Franziskus, wie ich in der Vergangenheit ihn wahrgenommen habe, also auch für sein Eintreten für Migranten ist das, glaube ich, nicht sein Hauptanliegen. Ich würde schon sagen, den zweiten Punkt deiner Frage ist für ihn wichtig, dass er den Vatikan als neutralen Staat, als in einer friedensvermittelnden Rolle sehen möchte. Wir kennen das ja aus dem Laufe der Geschichte, dass der Vatikan auch in manchen Konflikten erfolgreich vermitteln konnte. In manchen Konflikten, sie im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, wo sich im Nachhinein viele Fragen natürlich stellen, ob das die beste Haltung gewesen ist. Und ich glaube, das ist das Dilemma, in dem jetzt auch Franziskus bzw. die vatikanische Diplomatie stecken. Es gab das auf der einen Seite Versuche gibt immer wieder auch einen Dialog mit Moskau, also mit Patriarch Kirill in Verbindung zu setzen. Es gab Mitte März ein Videogespräch zwischen Papst Franziskus und Metropolit Patriarch Kirill, und da begleitet waren die beiden, Patriarch Kirill von der Nummer 2, Metropolit Ilarion, im Prinzip so dem Anführungszeichen dem kirchlichen Außenminister, und Papst Franziskus von Kardinal Kurt Koch, dem Vorsitzenden des Einheitsrates. Und diese vier haben sich da getroffen. Es gibt da Bilder im Internet. Und das, was, glaube ich, der Vatikan unterschätzt, und da sind sie wahrscheinlich einfach auch medial schlecht beraten oder sollten da über die Bücher gehen, dass sie im Nachhinein das Moskauer Patriarchat eine Presseerklärung veröffentlicht hat, und auch nochmal Kirill danach nochmal ein Statement gesagt hat, wo er so gesagt hat, ja, das zeigt ja, wir sind nicht isoliert, wir sind im Gespräch mit westlichen Religionsvertretern, und das sei ja eigentlich ein gutes Anzeichen. Das heißt, das Moskauer Patriarch übernimmt jedes Mal die Deutungshoheit über diese Treffen. Ich nehme schon an, dass, oder hoffe zumindest, dass hinter verschlossenen Türen auch beide Seiten strittige Themen, kontroverse Themen angesprochen haben. Und jetzt bei diesem Videocall immerhin gab es auch von Vatikanischer Seite im Nachhinein nochmal eine Interpretationshilfe. Aber man sieht, dass das automatisch immer wieder von dem Moskauer Patriarchat instrumentalisiert wird, nach außen zu sagen, ja, wir werden ja auch vom Vatikan oder auch, sie hat sich auch, glaube ich, auch im Videocall mit dem Oberhaupt der anglikanischen Kirche, wir werden ja auch als friedensstiftende Kraft angesehen, und wir sind zusammen diese friedensstiftende Kräfte. Und ich glaube, da sieht man vielleicht auch, wir sind durch medial in einer anderen Zeit als auch vor 30, 40 Jahren, dass man sehr genau einfach gucken muss bei diesen Treffen, dass man da nicht instrumentalisiert wird. Und es gibt natürlich auch dann, ja, massive Kritik oder zu, wie soll man das sagen, von den eigenen katholischen Gläubigen. Es sind ja zur Mehrheit sind es griechisch-katholische Gläubige von dieser großen ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche, die aber auch schon vor Kriegsausbruch immer gesagt haben, ja, wir kommen in diesem Dialog zwischen Rom und Moskau gar nicht vor, und ihr übernimmt vielleicht immer nur die Lesart von Moskau. Und man hat es, der jüngste Fall hat man jetzt gesehen am Karfreitag bei dieser umstrittenen symbolischen Aktion an dieser 13. Station vom Tod Jesu, wo er dann zusammen eine ukrainische und eine russische Frau das Kreuz getragen haben im Kolosseum in Rom. Das hat massive Kritik unter den ukrainischen Gläubigen ausgelöst, also auch von dem Oberhaupt der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche, der gesagt hat, diese Aktion sei zumindest mehrdeutig unpassend. Diese beiden Frauen, so viel man aus der Presse nehmen konnte, haben sich im italienischen Krankenhaus kennengelernt, sind auch irgendwie Freundinnen, die wollten das zusammen machen. Aber die Kritik aus der Ukraine war, ja, es ist zusammen da, die einen sind die Angegriffenen, sprich die Ukrainerinnen, die anderen auch Russen ist zumindest von dem Land, in dessen das offizielle Krieg den Krieg begonnen hat. Das Entgegenkommen des Vatikans war jetzt gewesen, man hat den ursprünglichen Text dieser Kreuzzugsbitte ein wenig verändert, den Text, aber an dieser Geste festgehalten. Und ich habe jetzt den letzten...
Also der Vorwurf wäre dann, dass man quasi das Leiden von der russischen Bevölkerung unter Sanktionen gleichsetzt mit dem Leiden von der ukrainischen Bevölkerung unter der Bombe.
Das ist der eine Punkt natürlich, dass das ein Ungleichgewicht ist. Und der andere, ich habe jetzt vorgestern einen Text von einem ukrainischen Theologen übersetzt, dessen Überschrift ist, sind zwei verschiedene Paar Kreuze, wo er sagt, ich finde, es hat, ist theologisch eindringlich, dass das Kreuz Jesu ist natürlich eins, er ist für Gerechte wie Ungerechte gestorben, also für uns alle, aber wo er gesagt hat, dass das das Kreuz der Ukraine, Ukrainerin ist heute dasjenige der Opfer, die angegriffen worden sind, dafür nichts können. Und das Kreuz im Prinzip der Russen, der Russinnen ist im Prinzip dasjenige, dessen Namen diese Verbrechen ja geschehen, die im Prinzip Reue dafür bekunden müssen. Und das vergleicht das halt so, das gibt das Kreuz von Abel, des unschuldigen Opfers, und es gibt das Kreuz von Kain, der im Prinzip erstmal selbst durch einen Reflexionsprozess eine Reue hindurchgehen muss. Und das, finde ich, hat theologisch ist eine, für mich eine sehr passende Argumentation zu sagen, es gibt dieses eine Kreuz Christi, aber es gibt dann doch zwei verschiedene Arten von Kreuze, die jeder auch für sich tragen muss. Das kann man nicht vorschnell in einer symbolischen Geste, auch wenn wir es vielleicht gerne so hätten, zusammenpacken.
Das ist, glaube ich, wirklich etwas ganz, ganz Entscheidendes, was du ansprichst, dass es wirklich auf einer symbolischen Ebene richtig heiß zu und her geht, oder? Bei so einem Konflikt, sobald Religion reinkommt. Und auf dieser symbolischen Ebene werden nachher manchmal theologische Einsichten richtig flapsig und flach. Also zum Beispiel sich jetzt den Frieden zu wünschen, kann man irgendwie gar nicht mehr sagen, ohne welchen Preis müsste denn wer für den Frieden zahlen? Unter welchen Bedingungen denn? Was wäre das denn für einen Frieden? Wenn wir eine russische Fahne zeigen, dann muss man sich gerade fragen, ja, welches Russland? Meinen wir das Russland, wo der Mut findet, in der Stadt zu demonstrieren, die junge Bevölkerung, die dort rausgeht, oder meinen wir Putins komische nationale Riesenvision? Was für mich auf dieser symbolischen Ebene noch eine grosse Frage ist, du hast es vorher erwähnt, oder, dass es für den Kirill nicht unwichtig ist, sich mit den anderen Grossen können zu zeigen und können sagen, wir sind Teil davon. Droht ihm denn so innerorthodox eine weitere Isolierung? Ich bin nicht mehr ganz sicher, wann das war, aber ich glaube, 2018 wäre doch ein panorthodoxes Konzil geplant gewesen, wo eigentlich ja auch an der Haltung vom Moskauer Patriarchen gescheitert ist, oder?
Also vielleicht zwei Antworten auf den ersten Teil deiner Frage. Ich glaube, natürlich alle, das merken wir ja auch, in unseren Kirchen gibt es jetzt friedensethische Debatten. Also wie positionieren wir uns dazu? Und ich finde, da sollten wir uns jetzt, um erst bei uns zu bleiben, ehrlich machen. Also nicht vorschnell irgendwie zu sagen, wir haben jetzt die perfekte Antwort, sondern vielleicht auch das erschüttert sein, ein wenig zuzulassen. Und was mir besonders wichtig ist, auch erstmal vielleicht die Stimmen aus der Ukraine zu hören. Ja. Also wenn dieser, was ich ganz am Anfang gesagt habe, der allukrainische Rat der Kirchen- und Religionsgemeinschaft, also nicht Selenskyj oder Säkularkräfte in der Ukraine, Erklärung rausgeben, wo sie als Kirchen- und Religionsgemeinschaften Waffenlieferungen erbitten für die Ukraine. Ich finde, dann sind wir es ihnen zumindest schuldig, unsere Glaubensgeschwister darauf eine Antwort zu geben und nicht vorschnell zu sagen, ja, das sind jetzt innenpolitische Debatten bei uns, pro oder gegen aufrüsten, das spielt alles mit rein. Aber ich finde, man sollte Debatten dann da anfangen, wo sie beginnen in der Ukraine. Das wäre mein erster Punkt. Ich habe jetzt auch keine Lösung, aber ich finde, da sollte man dann ehrlich sein, nicht immer nur sagen, das sind jetzt irgendwelche politischen Konflikte. Also wenn auch wirklich Kirchen dazu aufrufen aus der Ukraine, dann finde ich, sollten wir schon irgendwie damit umgehen. Jetzt bin ich etwas raus mit dem zweiten Teil deiner Frage.
Das zweite ist quasi die Frage nach der innerorthodoxe.
Genau, dieses Konzil war 2016 auf Kreta. Genau, es gab diesen Vorbereitungsprozess und letztlich hat die russisch-orthodoxe Kirche und ein paar andere sind nicht gekommen. Das war natürlich dieser erste große Bruch und das spielt in die Vorgeschichte eine wichtige Rolle. Seitdem gibt es im Prinzip, ja, zwischen Moskau und Konstantinopel, also zwischen der größten orthodoxen Kirche, zahlenmäßig von den Gläubigen, also der russisch-orthodoxen Kirche und der in Konstantinopel, die immer so den Ehrenprimat in der Orthodoxie hält, also zwischen diesen beiden Zentren, keine Gesprächskanäle mehr. Es ist wie eine Eiszeit. Das blockiert natürlich auch alle möglichen Bemühungen jetzt. Und jetzt der ökumenische Patriarch Bartholomäus hat das sehr klar und kritisch verurteilt. Es gibt von anderen Oberhäuptern anderer der orthodoxen Kirchen aus Alexandria, aus Griechenland, sehr, sehr kritische Stellungnahmen, eine Verurteilung dessen. Es gibt natürlich auch orthodoxe Kirchen, die aus bestimmten historischen Gründen der russisch-orthodoxen Kirche nahestehen, wo jetzt nicht unbedingt der Aggressor beim Namen genannt wird, also eher häufig gesagt wird, wir stehen auch bei dieser ukrainisch-orthodoxen Kirche zum Moskauer Patriarchat gehört. Das heißt, es gibt innerorthodoxen eine massive Kritik. noch mehr von, wie sagen wir, von theologischer Seite. Es gab eine von namhaften internationalen orthodoxen Theologinnen und Theologen, teilweise aus dem angloamerikanischen Kontext, eine Verurteilung dieser Lehre, die man als Häresie dann abgetan hat von der, was du von erwähnt hast, Felix, von der russischen Welt. Das heißt, auch da gibt es eine massive theologische Kritik. Es gibt jetzt auch viele Texte, Reflexionen von Theologinnen, von Theologen dazu, wie das wie man das einzuordnen hat. Das heißt, das ist auch das finde ich ein gutes, positives Zeichen. In der orthodoxen Theologie wird darum diskutiert, wird darum gestritten. Die Frage wird einfach durch sein, gibt es innerorthodox dann eine Möglichkeit darauf, auf die russisch-orthodoxe Kirche bzw. die Kirchenleitung? Ich denke mal, da muss man immer auch wichtig zu sein, zu unterscheiden. Es gab auch Stimmen von Geistlichen in der russisch-orthodoxen Kirche, auch wenn sie vereinzelt gewesen sind, die sich vom Krieg distanziert haben, die das verurteilt haben. Aber natürlich prägt momentan medial die Kirchenleitung natürlich den Diskurs. Und da wird sich spätestens die Frage stellen bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe, weil vor zwei Wochen hat das Moskauer Patriarchat im Prinzip veröffentlicht, wer ihrer Delegation gehört, die nach Karlsruhe reist. Das heißt, man muss davon ausgehen, die wollen nach Karlsruhe kommen, sind ja auch eingeladen. Was dann passiert?
Also das ist ein gutes Stichwort, das wollte ich auch noch kommen. Du hast nachher im Zusammenhang vom Vatikan schon von der Haltung vom Vatikan geredet. Jetzt ist die Frage, eben, ob das überhaupt noch Haltung ist, wenn nicht klar zu benennen, wo der Aggressor ist. Und hast auch gesagt, wie das Moskau gerade oder das Moskau Patriarchat gerade probiert hat, quasi auszuschlachten, um zu zeigen, ja, wir sind noch jemand, wir bleiben im Gespräch. Jetzt ist ja so der ÖRK und das Olympische Komitee quasi noch die letzten Vereinigungen, wo Russland noch so dabei ist mit ihren Funktionären. Was ist deine Einschätzung? Also was ist der richtige Weg jetzt auch für den ÖRK? Über das IOK müssen wir jetzt nicht reden, aber für den ÖRK auch konsequent Isolation, Gesprächsabbruch oder eben so quasi das vatikanische Modell, Hauptsache man bleibt im Gespräch. Aufs Risiko, dass man halt dann nicht wirklich eine Haltung hat.
Also das wichtig und entscheidend ist für mich gar nicht so die erste Frage, ob man jetzt, es gibt natürlich diese Forderung, die russische orthodoxe Kirche aus dem ÖRK auszuschließen oder zumindest deren Mitgliedschaft zu suspendieren. Für mich wäre aber die entscheidende Frage, dass man den ukrainischen Kirchen eine starke Stimme gibt in Karlsruhe auf der ÖRK-Vollversammlung. Das wäre für mich viel wichtiger, weil im Moment natürlich auch in der Vergangenheit immer diese Begründung war, wir können die russisch-orthodoxe Kirche ja nicht ausschließen, weil sie vertritt ja auch die ukrainische Kirche, die zu Moskau gehört, an der Delegation. Jetzt, wenn man jetzt sich anguckt, Delegation, es ist nur ein Bischof aus der Ukraine dabei. Und ich glaube, es gibt es auch von orthodoxen Theologen, Theologinnen, es wäre ein starkes Zeichen des ÖRK, dass man halt eine orthodoxe Delegation aus der Ukraine einlädt. Also sowohl im Prinzip von der Kirche, die, das muss man betonen, noch Moskau untersteht, und von dieser neuen orthodoxen Kirche der Ukraine, weil die auch bisher nicht als eigenständige Kraft auf dem ÖRK vertreten war.
Das Patriarchat von Kiew ist nicht dabei im ÖRK.
Wenn waren sie im Prinzip nur durch Konstantinopel mitvertreten, weil natürlich auch aus guten Gründen in der Vergangenheit, protestantische oder Kirchen gesagt haben, wir mischen uns nicht in innerorthodoxe Streitigkeiten ein. Für uns bleibt erstmal die russisch-orthodoxe Kirche die eine Gesprächspartner. Deswegen hat man das 2018, 2019 im Prinzip nicht diese neue Kirche mit eingeladen. Ich denke, das wäre das viel entscheidender aus meiner Sicht zu sagen, es braucht da eine eigenständige ukrainische Vertretung, die auch mit ihren Erfahrungen dann in Karlsruhe gehört werden kann. Das andere wäre die zweite Frage, und da würde ich auch vielleicht sagen, es ist nicht das, es kann ein Gesprächsforum sein, dass man halt die Kanäle da offen lässt. Dann muss man auch sehr genau schauen, mit wem man da redet, auch versucht zu sagen, also wir wollen jetzt nicht nur die Kirchenleitung, deren Position wir kennen, da sitzen haben, sondern auch eine Vielfalt aus der russisch-orthodoxen Kirche. Und das Argument, was ich auch zum Teil nachvollziehen kann von Seiten des ÖRK, ist es ja, dass es anscheinend von den Statuten sehr schwierig ist, weil wenn Jahre dauern würde, eine Mitgliedskirche auszuschließen. Also deswegen wäre mein Plädoyer wirklich zu sorgen, dass es eine starke ukrainische Stimme auch in diesem Gespräch mit dem ÖRK gibt und nicht nur quasi mit Moskau über die Ukraine gesprochen wird.
Es erleuchtet mir sehr ein, das war mir auch gar nicht bewusst gewesen, dass Kiew dort nicht selber vertreten ist, aber das wäre natürlich eigentlich ein starkes Zeichen, wenn man das mit der Einladung würde machen. Vielleicht so in eine Schlussrunde zu kommen, weil wir müssen langsam zum Ende kommen in diesem Stammtisch. Vielleicht die Frage an uns alle, was ist jetzt so im religiösen Feld, unter den religiösen Akteuren, von den religiösen Haltungen, das, was wir uns würden erhoffen, was in den nächsten Wochen könnte passieren, wo vielleicht eine positiven Impact hätte auf das, was läuft. Und was ist so die schlimmste Befürchtung, die ihr habt, wenn ihr ein bisschen in die Zukunft schaut? Felix, magst du anfangen?
Ja, also ich kann vielleicht probieren, da ich ja kein eben der Experte für die Ukraine bist du, und ich versuche mehr so darüber nachzudenken, was das so ein bisschen bei mir und ich finde auch da ausgelöst hat. Also zum Beispiel die Befürchtung, also ja, ich rede jetzt wirklich von mir und von uns. Befürchtung ist eben, dass so das Narrativ von Religion gleich nationalistisch, gleich kriegerisch, dass sich wieder mal, das finde ich erstens langweilig und zweitens falsch, dass sich das so verfestigt. Also bis hin, dass der Herr Grichting in der NZZ jetzt kann schreiben, dass quasi man sieht, wohin das Staatskirche führt und völlig weglässt, dass wir da ein ganz anderes Modell von Landeskirche haben.
Und keine Staatskirche, ganz ein anderer Staat sind, oder?
Und ein anderer Staat, das kommt dazu. Aber einfach, dass man das quasi und eben ausgerechnet die wertkonservativsten Glaubensgeschwister, die sich jetzt plötzlich, wo vorher quasi die gleiche Geschichte vom Wertezerfall, wie der Kirill erzählt hat, jetzt quasi die Ukraine dafür instrumentalisieren, jetzt ihr eigenes Süppli zu kochen. Und eben jetzt alle die, die eh schon immer gewusst haben, dass Religion schlimm ist, sich jetzt bestätigen fühlen. Das ist meine grosse Befürchtung. Was ich aber als wirklich berührende Erfahrung habe, ist wirklich so die, ja, ich sage es jetzt einfach so fromm, wie es ist, dass das Friedensgebet irgendwie schon zeigt, wie wichtig das ist. Und eben, was du gesagt hast vorher, zuerst mal die Hilflosigkeit zulassen, das sind ja so Floskeln, aber dass man wirklich merkt, das Einzige, was man kann, ist wirklich beten. Also wir haben im reformierten Porträt jetzt gehabt, von einer Frau, die irgendwie seit 10, 20 Jahren jede Woche in der Kirche Letten für den Frieden Kerzen anzündet. Das hat mich sehr berührt. Mhm. Mich hat auch das Friedensgebet von den Religionen im bis zum mehr als letzten Platz gefühlten Grossmünster sehr berührt. Also ich bin dort pünktlich gekommen und habe mich auf den Boden sitzen. Das ist das Schönste, was einem passieren kann in einer Kirche. Und da sind ja von der serbisch-orthodoxen bis zu der russisch-orthodoxen und Hinduistinnen und sind wirklich alle gewesen. Und das hat für mich wirklich eine Kraft gehabt. Mhm. Und das, ja, jetzt auch mit Passion und Ostern, das hat für mich nochmal wirklich eine spirituelle Dimension und Dringlichkeit mehr gehabt, dass wir haben vom Kreuz geredet und ich finde, eben, Jesus ist verwundet auferstanden. Also die Wunden werden nicht weggehen, auch wenn es Frieden gibt. Und trotzdem darf man den Glauben nicht verlieren, dass es den Frieden gibt. Aber wir sollten nicht so arrogant sein und schon wissen, wie der dann aussieht. Aber die Hoffnung nicht zu verlieren, dass die Ostern kommt, aber auch zu wissen, dass mit Ostern nicht alles in Ordnung ist, sondern dass die Wunden bleiben, das ist für mich schon eine, ja, weiß nicht, spirituell existenzielle Einsicht. Wo ich hoffe, dass die vielleicht sich jetzt nochmal eine andere Dimension und noch stärker auftut. Das wäre meine Hoffnung. Und die sehe ich auch an vielen Orten. Wirklich.
Okay. Ja, bei mir ist die Befürchtung ganz ähnlich wie bei dir. Also, dass Religion wieder einmal mehr die vor allem hässliche Fratze kann in die Kamera haben, oder? Wo halt sich medial auch wahnsinnig gut verkaufen lässt. Es ist etwas, was uns fremd ist, was mit Positionen verbunden wird, die wir nicht gerne haben und passt irgendwo auch so ein bisschen zu einer jetzt eher religionsskeptischen, ablehnenden Haltung, die in unserer Gesellschaft sowieso schon recht normal ist. Auf der anderen Seite...
Zugleich eben, die Geschichte die könnte man einfach kaufen, also was ich jetzt versucht habe zu beschreiben. Also was die Religion erzählt oder das Christentum erzählt.
Ich komme ja erst zu dem, was ich hoffe, Felix. Das war ja meine Befürchtung, nicht meine Erwartung oder Hoffnung. Gleichzeitig habe ich jetzt auch über die Ostertage von den Pfarrerstöchtern da durch einen Podcast gehört. Und dort ist die Rede von Nawalny, die er vor Gericht gehalten vorkommt. Wo er verurteilt worden ist. Und ich habe das überhaupt nicht gewusst, aber der Nawalny erklärt dort, dass er Hoffnung hat, dass er glaubt, dass Russland kann glücklich werden kann, und zwar in dem Sinn, wie wir es aus der Bergpredigt kennen, nämlich glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit dürsten. Und ich habe wirklich, ehrlich gesagt, nie damit gerechnet, dass der Nawalny irgendwie christlich antrieben oder motiviert oder irgendetwas ist. Und hat dort so eine ganz einfache Sprache, ein ganz einfaches Moment von Denken, das aber völlig bestechend war, gefunden, wo irgendwo auch so sich mit einem, ja, Zeugnis, würde ich jetzt sagen, so mit deiner frommen Sprache bleiben, verbindet. Und ich glaube, vor Gericht passt das gerade nochmal anders, oder? Wo ich wirklich müssen sagen, wow, das ist so Religion ja, in Bestform, oder? Das ist tatsächlich etwas, wo ich wirklich, wirklich Hoffnung drin habe, dass das etwas bewegen kann. Weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die aus dieser Ressource etwas schöpfen können und wo vielleicht etwas in Gang kommen kann, was wir jetzt noch nicht sehen. Also, wer hat die 89 gesagt, dass die Mauer geht, oder? Also, wer weiss.
Eben, dass sie von der Fratze zum Leben.
Genau, das wäre echt schön. Aber Stefan, du sollst Schlusswort haben. Fang vielleicht mit der Befürchtung an, dass wir mit etwas
Hoffnungsvollem können aufhören. Ich genau den gleichen Reihenfolge wie ihr beide. Und ihr habt ja auch viel an sich jetzt gesagt, was ich auch nochmal unterstreichen würde wollen. Deswegen vielleicht einfach kurz, ihr beide habt eher so auf der befürchteten negativen Seite gesagt, dass das dann generell wieder auf die Kirchenreligionen zurückfällt, die hässliche Fratze. Meine Befürchtung wäre vielleicht eher ein bisschen konkret, dass man das dann besonders mit der Orthodoxie verbindet, halt, als wo eh immer schon das Bild vorherrscht, das sind rückwärtsgewandt, die haben die Aufklärung nicht mitgemacht. Das wäre eher dann so meine Befürchtung zu sagen, kommt ja dieses Klischeebild von der Orthodoxie, was eh schon bei uns dominiert. Und ich glaube, da sieht man halt, es gibt natürlich diese Kräfte, die das bedienen, aber es gibt auch in der Ukraine sehr positive Gegenbeispiele, es gibt theologisch sehr, sehr engagierte Reflexionen und mit Blick auf die orthodoxen Gemeinden bei uns hier in der Schweiz auch da vielleicht, und dass man das sich bemüht, die einfach besser kennenzulernen. Ich glaube, es ist kein Weg, jetzt dahin zu gehen und zu sagen, ja, ihr müsst euch jetzt bekennen, dass ihr gegen Kirill seid, besonders jetzt die russisch-orthodoxen Gemeinden hier, sondern vielleicht wirklich eher zu sagen, es gibt Polarisierung innerhalb der Gemeinde, aber das halt eher versuchen, ins Gespräch zu kommen, das zu unterstützen. Das wäre so, jetzt komme ich ja langsam eher auf die positive Seite. Also mit Blick auf der Ukraine ist für mich wirklich eine positive Entwicklung, was man schon nach dem Maidan gesehen hat. Dieses ökumenische, interreligiöse Miteinander der Kirchenreligionsgemeinschaften, dass sie da zusammen versuchen, den Menschen zu helfen, das kann man unterstreichen. Von dem hoffe ich mir, dass das auch weiter trägt über die nächsten Wochen. Es steht natürlich einfach zu befürchten, dass der Krieg noch lange dauern wird. Ich glaube, da muss man sich jetzt nichts vormachen. Und ich denke, was uns betrifft, was wir tun, habt ihr beide schon sehr viel gesagt. Und was Felix ja auch gesagt hat, was auch sehr berührend war. Ich war auch da im Großmünster bei dem Gebet. Also auf dieser liturgischen Ebene zusammen auch diese Sprachlosigkeit zuzulassen, also nicht zu bekennen, wir haben keine einfachen Antworten. Aber was mich auch sehr berührt, natürlich auch das diakonische Engagement, dass natürlich die Menschen hier bereit sind, ihre Türen zu öffnen, auch bereit sind, das zu unterstützen, auch dann kirchliche Hilfswerke oder kirchennahe NGOs da helfen. Und von dem hoffe ich auch, dass das die nächsten Wochen und Monate weiterträgt. Denn es ist ja, selbst wenn dieser Krieg irgendwann vorbei ist, wird es darum gehen, dieses Land wieder aufzubauen, die Ukraine. Und wir haben alle die Bilder aus Butscha, Irpin und Mariupol gesehen. Also da, dass es auch quasi ein langfristiges Engagement ist. Also das würde ich mir auch erhoffen.
Danke vielmals, Stefan. Danke allen, die bis jetzt dranbleiben sind. Vielleicht ist es euch so gegangen wie mir. Es hat einiges an Klarheit in meinen Kopf hineingebracht, dich zuzuhören, Stefan. Auf der anderen Seite habe ich auch wirklich fast ein bisschen beschämt gemerkt, wie mega wenig Ahnung ich habe von dieser orthodoxen Welt, die jetzt irgendwie leider durch einen ganz, ganz tragischen Krieg irgendwie wieder in Fokus gelangt ist, mindestens für die, die so ein bisschen an Christentum und Theologie interessiert sind. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt dazu, wenn ihr Meinungen habt, dann schreibt uns das. Ihr könnt immer an contact@reflab.ch schreiben, ihr könnt aber auch an Felix oder an mich direkt schreiben. Und wenn euch interessiert, was der Stefan sonst noch alles macht, weil du hast ja weit über die Ukraine hinaus auch Themen, wo du dich damit beschäftigst, dann findet ihr das alles in den Shownotes. Und wir tun sicher auch noch den Artikel wieder vom Reformiert dazu verlinken. Und wenn ich ihn noch finde, tue ich noch den von der NZZ rein, wo es nämlich genau um die orthodoxen Gemeinden in der Schweiz ist gegangen. Das ist, glaube ich, vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen.
Nicht der Meinungsbeitrag.
Nein, nicht der Meinungsbeitrag. Nein, es hat nie einen Meinungsbeitrag gegeben und ich weiss nicht, wo Chur ist. In dem Sinn, euch allen eine ganz gute Zeit und wir hören uns wieder so in 1 bis 2 Wochen, oder Felix?
Genau.
Ciao zusammen.
Ciao.